Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Die Bilder kann man nicht vergessen. Verzweifelte Menschen klammern sich an US-Militärmaschinen, wollen trotz Todesgefahr aus Afghanistan fliehen. Das Desaster um den Abzug der westlichen Truppen aus Kabul ist jetzt genau ein Jahr her. Viele Ortskräfte sind immer noch dort, fürchten weiter um ihr Leben. Ein Podcast kümmert sich auch um die vielen Fragen, die offen geblieben sind. Zum Beispiel, wie konnten die Islamisten das Land wieder so schnell übernehmen? Warum ist dieser Abzug so chaotisch verlaufen?
Wir waren überrascht und in vielerlei Hinsicht auch geschockt darüber, wie schnell an diesem Tag alles zusammenbrach.
Wir hatten Geheimdienstinformationen, dass sie den Präsidenten und seine engsten Berater hinrichten wollten.
Ich konnte nichts anderes denken in dem Moment, außer, das war's. Wir sind erledigt.
My first reason for leaving was to prevent the destruction of Kabul.
Aus Folge 3 des Podcasts Killed in Action, der Fall von Kabul von NDR-Inforeporter Christoph Heinzle. Ich grüße Sie.
Hallo nach Berlin.
Ja, Sie sind ja selbst in Afghanistan gewesen, haben lange über das Land berichtet. Wie überrascht waren Sie denn selbst vor einem Jahr, dass der Abzug in so einem Desaster geendet hat?
Total überrascht und ehrlich gesagt ging es mir auch ziemlich nah, weil ich das erste Mal in Kabul war, wenige Monate nachdem das erste Taliban-Regime weg war und auch mitbekommen habe, mit welcher Freude und Gelöstheit die Menschen, die bitterarmen Menschen damals in einem Land, das nicht viel hatte, noch nicht mal Strom, das begrüßt hatten und versuchten daraus was zu machen, auch bei den ersten Wahlen. Also das waren so diese Jahre des Aufbruchs und die schießen einem dann natürlich gleich durch den Kopf, wenn es dann am Ende zu Ende geht und so zu Ende geht.
Natürlich. Also die Bundeswehr hat ja versucht, Menschen zu evakuieren. Am Flughafen Kabul sind nicht wenige dann ums Leben gekommen auch. Sie lassen das im Podcast von Augenzeugen bzw. von Soldaten auch beschreiben, sehr eindrücklich. Wie schwierig war es denn für Sie, diese grauenhaften Ereignisse hörbar zu machen und denen auch gerecht zu werden?
Also es war beim einen oder anderen nicht so ganz einfach, ihn überhaupt zum Sprechen zu bekommen. Nicht, weil die unbedingt gewollt hätten, aber weil zum Beispiel Bundeswehrsoldaten und in diesem Fall sogar KSK-Soldaten nicht so einfach, so schnell und so freimütig vor die Mikrofone zu bekommen sind. Einfach, weil man die Interviewgenehmigung nicht unbedingt bekommt. Aber auch, weil die natürlich einen Beruf haben, da ist man in der Reihe der harten Jungs. Also das ist ja auch deren Beruf, solche Evakuierungsoperationen zum Beispiel, der Fallschirmjäger. Aber dass denen das nahe ging und wie denen das nahe ging, weil sie ja nun auch nicht nur mit Erwachsenen zu tun hatten oder mit eigenen Kameraden oder mit Menschen aus der Botschaft, sondern mit ganzen afghanischen Familien, die da plötzlich aufs Flugzeug sollten und an den Zäunen hingen vor dem Flughafen. Das hört man da, glaube ich, ganz eindrücklich. Und da merkt man auch, das sind am Ende auch nur Menschen in Anführungsstrichen und das sind Familienväter. Und das waren ganz schön harte 11 Tage damals im August.
Was war das Krasseste, was Sie da gehört haben? Denn nicht alles, was dort erlebt wurde, hat man ja jetzt unbedingt auch im Fernsehen sehen können oder im Radio hören können.
Na, also krass war mit Sicherheit, waren die Momente, in denen die Soldaten beschreiben, dass Menschen vor ihren Augen sterben, dass sie denen nicht helfen können, dass sie sie gelegentlich behandeln können, am Ende ihnen aber vielleicht auch nur bleibt, sie wegzuschaffen. Also man muss wissen, es wurde geschossen damals am Flughafen in den 2 Wochen nach dem Fall von Kabul, von der Machtübernahme der Taliban. Es war Chaos, es wurden Leute teilweise auch zertrampelt. Da draußen waren Menschen, die Durst hatten, die aus der Hitze kamen, in der Hitze standen, die nicht richtig versorgt waren. Kleine Kinder, kleinste Kinder. Ich hatte mit einem Afghanen gesprochen, der war da mit seiner Familie. Der kleinste war der 2 Monate alte Sohn, der da 13 Mal vor diesen Toren stand, um zu versuchen, mit seiner Familie zusammen nach Deutschland zu kommen, was dann auch nicht gelungen ist. Also das sind schon heftige, sehr persönliche und emotionale Momente für die, die es erlebt haben, natürlich ganz massiv, aber auch für mich, der es dann hört als Geschichte.
Ja, und man kann das jetzt eben in diesem Podcast nacherleben. Also vielleicht nochmal zu den Ereignissen. Ex-Präsident Trump hatte ja im Doha-Abkommen 2020 die Forderungen der Taliban weitgehend akzeptiert, und zwar an den Partnern der afghanischen Regierung vorbei. Damit war eigentlich klar, dass das mehr oder weniger so kommen würde. Warum waren trotzdem alle so überrascht, dass dann die Taliban handstreichartig die Macht übernahmen?
Naja, wir erinnern uns, erstens der US-Präsident wechselte, dann kam Joe Biden und man wusste nicht so recht, übernimmt der nun alles, was Trump gemacht hat. Vieles hat er ja nun ausdrücklich nicht übernommen. Diesen Punkt hat er übernommen und hat dann im April verkündet, doch, wir gehen tatsächlich und wir gehen auch im September, also in relativ übersichtlicher Zeit im vergangenen Jahr. Und dann schienen ganz viele ganz überrumpelt worden zu sein. Erstens davon, was jetzt zu tun ist an Vorbereitungen. Man war, glaube ich, sehr damit beschäftigt, auch die Deutschen, auch die Bundeswehr, die eigenen Leute rauszubekommen. Und man war sehr überrascht, dass die Taliban das einfach sich eiskalt zunutze machten und ihren Siegeszug durchs Land, der vorher schon so durch die ländlichen Regionen, dünn besiedelten Regionen ging, dann auch plötzlich von Provinzhauptstadt zu Provinzhauptstadt fortsetzten im August. Und es ging dann derart schnell, dass man es, also diese Provinzhauptstädte, die fielen innerhalb von nicht mal 2 Wochen, eine nach der anderen, die großen wie Kandahar, Herat, wie Mazar-i-Sharif, die man auch kennt in Deutschland, und dann plötzlich war Kabul dran.
Zumal dann also die afghanische Armee ja sozusagen fast kampflos aufgab.
Ja.
Herr Heinzle, es gibt ja heute das Problem immer noch mit den Ortskräften, die sich weiterhin vergessen und verraten fühlen, also zumindest viele noch. Behandeln Sie auch das noch im Podcast?
Ja, eine dieser Ortskräfte ist tatsächlich der gewesen, von dem ich eben sprach. Osman Azimi heißt der, mit seiner Familie sind inzwischen mit einigen Monaten Verzögerung dann in Deutschland angekommen, versuchen sich hier ein neues Leben aufzubauen. Aber die Mutter zum Beispiel ist noch dort, wird auch bedroht wegen der beruflichen Vergangenheit des Sohnes. Der war Übersetzer bei der deutschen Polizei in Mazar-i-Sharif, noch bedroht von den Taliban. Das wird dort behandelt und man hat so ein bisschen die Zornesröte im Gesicht, ehrlich gesagt, wenn man dieses Verfahren sieht. Ich verfolge das schon seit über 10 Jahren, seit es das gibt, mit welch bürokratischem Monstrum die Leute im Prinzip davon abgehalten werden, nach Deutschland zu kommen, weil es wahnsinnig kompliziert ist, lange dauert. Und dann kommt halt plötzlich so ein Systemumsturz und die Zeit ist abgelaufen für viele und jetzt wird es halt schwierig.
Also die Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. NDR-Reporter Christoph Heinzle, selbst lange in Afghanistan tätig, über seinen Podcast Kirt in Action, der Fall von Kabul, spannender Stoff zum Hören. Heute ist der Abzug der Truppen ein Jahr her. Folge 4 kommt am Donnerstag dann raus. Alle Folgen in der NDR-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke Ihnen.